Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Heute können wir wirklich sagen Mahlzeit.
Guten Tag können wir auf jeden Fall sagen, wir haben nach 12.
Aber nach 12 kann man auch Mahlzeit sagen, obwohl ich ja diese Floskel eigentlich versuche.
Ich wollte gerade, bist du nicht so der Freund von, ja?
Ja, aber wenn es dann auch wirklich um die Mittagszeit ist, dann darf man auch mal Mahlzeit sagen.
Gut, dann Mahlzeit.
Aber es gibt ja Leute, die sagen es ja mitten in der Nacht, ne? Also die sagen dann Mahlzeit.
Immer. Ja, das ab 11 eigentlich. Man sagt ja ab 11.
Ja,
so
ja.
Ungefähr, ja, ja.
Naja, gut. Mahlzeit, ey. Ja.
Mach mir keinen Hunger.
Ja, okay. Aber stell dir nur mal vor, wir hätten einen Podcast über Kulinarik, da hätten wir ja permanent Hunger irgendwie. Ja?
Das wäre auch schlecht. Nee, eigentlich noch nicht mal. Ich gucke ja auch einige Food-Channels auf YouTube oder so. Mhm. In der Regel überstehe ich das ganz gut, ohne irgendwie Heißhunger zu entwickeln. Ja, aber
ja.
Darfst halt nicht gucken, wenn du Hunger hast, weil dann wird es ja nur schlimmer. Aber
ja, so aber
kann ich das eigentlich ganz gut gucken.
Aber man bekommt ja dann nicht unbedingt Hunger, aber Appetit irgendwie, ne, auf das Ganze, was man da sieht.
Ja, oder auch mal eine Idee, weil mir ist das zuletzt so passiert. Ich hatte zwar eigentlich keinen Appetit oder keinen Hunger, habe aber dann, wie gesagt, den Kanal geguckt und da ging es dann um wirklich authentisches chinesisches Essen. Und ist so, oh, da hättest du auch mal wieder Lust drauf, ja. Und dann war ich schon die ganze Zeit überlegen, wann hast du mal die Möglichkeit, dann auch gut chinesisch essen zu gehen? Oder wo gibt's ein gutes chinesisches Restaurant? Ja, und ich so überlegt. Und dann, das passiert dann mal, ja.
Ich habe letztens eine sehr ausführliche Dokumentation über Sushi gesehen, ne? Über Sushi-Meister. Und da war irgendwo in Japan eines der weltweit größten, nicht größten, sondern der profiliertesten Sushi-Meister. Und er hat gesagt, er ist jetzt 85 Jahre und hat sein Leben lang daran gearbeitet, die perfekten Sushis herzustellen und er ist noch lange nicht perfekt.
Wie, weißt du noch, wie er hieß?
Keine Ahnung.
Weil es gibt eine sehr gute Dokumentation, die ist allerdings jetzt auch schon ein bisschen älter. Deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht derselbe wäre. Weil Shiro Dreams of Sushi. Das ist eine wirklich sehr gute Dokumentation. Kann man auf YouTube, glaube ich, sogar in voller Länge gucken. Die hat mir sehr gut gefallen. Da geht es wirklich um Sushi und auch einen der besten Sushi-Meister anscheinend auch. Ja, ich kann es ja schlecht beurteilen, als Außenstehender. Aber die Doku an sich fand ich sehr gelungen.
Ja, ich meine, mir wäre schon lange bewusst, dass das, was zum Beispiel der Herr Hensler da produziert.
Das ist nicht, ja viel Fusion auch.
Das ist ja auch der California-Style, wie man so schön sagt. Genau. Der produziert ja nicht das traditionelle Sushi und dass das ja nun lange nicht ich will jetzt nicht sagen an die Qualität, aber an die Handwerkskunst herankommt. Die Qualität der Zutaten, die mag genauso gut sein oder ähnlich gut sein, aber die Handwerkskunst eines traditionellen Sushis, die ist natürlich in Japan bei so Traditionsmeistern ein ganz anderes Level und auch eine ganz andere Kategorie von Sushi. Ne? Dieser California-Style ist halt modern interpretiertes Sushi. Ich sag's mal so.
Ja, auch die ganzen Rolls und Marke und so weiter. Ja, da ist ja viel, gerade, oder bei uns in der Region auch, ist halt viel Sushi, wollte ich sagen, viel Fusion. Oder auch dieses, wie gesagt, nicht ganz so meins, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja auch, wenn dann Sushi, dann Sushi halt, ja.
Ja. Aber gut, man sollte das ja nicht verteufeln. Das ist halt eine andere Art von Sushi, eine Abart.
Wer es mag, gar kein Thema, klar.
Und so hat jeder seinen Geschmack.
Wir haben Freunde, die sind da ganz begeistert von einem Sushi-Laden hier bei uns in der nächsten Stadt. Der hat auch, ich sag mal, normales Sushi, aber sein Schwerpunkt liegt eigentlich auf den ganzen oder auf tausend verschiedenen Arten von Rollen, die er halt macht. Klar, kann man mal, ja, und es ist auch mal was anderes dann. Gerade auch die Insides Outs, die er macht und so, ja, ganz nett. Aber das ist für mich jetzt nicht unbedingt, das ist nicht mein Sushi.
Ja, so ist es.
Ja, aber mein Gott, wie gesagt, es gibt einen Markt, peng.
Ja, klar.
Angebot und Nachfrage.
Klar gibt es einen Markt. Und Gerichte entwickeln sich oder Traditionen verändern sich auch oder entwickeln sich in verschiedene Richtungen. Da sehe ich jetzt nicht unbedingt ein richtig und ein falsch. Es ist halt eine neue Entwicklung, die seit Jahren ja existiert und das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Es ist halt was anderes. Ja. Aber das ist vielen halt gar nicht bewusst, dass dieser ganze Mainstream-Sushi-Markt nichts
ja, das ist
damit zu tun hat.
Wie wenn, sag mal, oder wenn du mit Freunden sprichst, ja, und dann lass uns zum Mexikaner gehen oder so.
Ja. Tex-Mex, wie man so schön sagt.
Genau.
Ja, ja. Ja. Das ist so, ja, ja.
Das ist halt das wohin auch das, wo ich gesagt habe, mit authentisch chinesisch oder so, ja.
Ja, Pizza Hawaii ist nicht authentisch italienisch, ist das Gleiche.
Wobei ich jetzt kein Gegner von Pizza Hawaii bin.
Jeder so, wie
ich hatte auch schon Pfirsich auf Pizza. Also,
ja, aber das hat nichts mit authentischer italienischer Küche zu tun. Ne? Das ist halt so.
Ja, aber was hat eine Deep Dish mit einer Pizza zu tun?
Ja, klar.
Das ist auch keine Pizza. Ja. Klar kann man das mal, aber das ist eine Pastete. Im Prinzip ist es eine Pastete. Ja. Also meiner Definition nach. Eine Pizza ist, wie gesagt, wie heißt es neapolitanisch?
Ja.
Egal, Pizza halt. So wie wir es halt auch kennen aus einer vernünftigen Pizzeria. Ja. Hier bei uns.
Ja, naja.
Aber naja. Mit ein größeres Problem, wenn du eigentlich zum Italiener gehst, ist, wo kriegst du ein vernünftiges Risotto? Und das, oder selbst ein Tiramisu ist ein Problem. Also was heißt Problem? Aber selbst ein Tiramisu, ja, ist meiner Meinung nach, und jetzt sind wir doch wirklich beim Thema kulinarischer Podcast, ja, wenn ich auch beim Italiener bin, bevor ich mir ein Risotto bestelle, frage ich, ja, wie es die Küche macht, ja, weil ich habe da leider schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Selbst ein Italiener muss nicht unbedingt ein gutes Risotto machen, habe ich leider feststellen müssen. Und Tiramisu genauso, ja. Es gibt sehr viele, die mit Sahne und
mit Sahne ist das, aber das ist auch ganz weit vom Schuss, da hört doch Mascarpone rein und so weiter und so fort.
Ja, aber wie gesagt, es gibt halt auch, die machen es halt, ja.
Ja.
Nicht unbedingt so, wie man es gerne, oder wie man es traditionell, beziehungsweise wie man es halt kennt im Prinzip. Ja.
Ja, Risotto ist ein Problem, das ist richtig. Ja.
Ja.
Ich habe
mein schlechtestes Risotto wirklich bei einem Italiener gegessen. Und das ist traurig, das ist so traurig.
Ja, das ist.
Das ist echt so traurig, ja.
Ich glaube, da würden sich einige eher einen Gefallen damit tun, es von der Speisekarte komplett zu streichen. Ne?
Genau.
Und innerhalb das Beste, ihrer Kompetenz.
Man muss nicht überall alles machen.
Ja. Nee, desto kleiner die Speisekarte ist, desto eher kann man davon ausgehen, dass es frisch zubereitet wird, dass die Zutaten gut sind. Wenn ich schon sehe, dass einer da eine riesen Speisekarte hat.
Das ist genauso, ist wenn du irgendwie eine Pizzeria hast oder so eine To-Go hast, ja, und der macht nicht nur Pizza, sondern da kriegst du auch noch Indisch und
Griechisch und
genau, alles auf, nee, sorry.
Ja. Pizza Gyros gibt's ja dann auch noch, diese Kombination aus.
Okay, mein Gott, das kann auch schmecken. Alle,
ja.
Das muss nicht unbedingt nur Margarita sein oder so, ja.
Nee, aber ich sag immer, wenn die Speisekarte zu groß ist, wird es kompliziert. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass die Zutaten, die dort verwendet werden, nicht unbedingt den besten Qualitätsstandard
haben. Ja, oder halt mit Convenience- bzw. TK-Produkten teilweise gearbeitet wird. Ja, das hast du ja auch gerade bei einigen Imbissen, wenn es dann gerade so in die Richtung Frühlings- oder gerade auch Mini-Frühlingsrollen oder so geht, dass da halt...
Ja, klar. Convenience, ganz klar.
Viel TK halt ist, ja. Wir hatten hier bei unseren Regionen wirklich sehr netten Thailänder, beziehungsweise da fängt es halt wieder an, chinesisch-thailändische Küche, ja. Aber die haben die Frühlingsrollen selbst gemacht. Und da habe ich immer sehr gerne Frühlingsrollen geholt, bis ich eines Tages dann leider die Info gekriegt habe, machen sie nicht mehr, weil der Koch ist nicht mehr da. Haben wir jetzt einen anderen und der macht keine Frühlingsrollen. Er könnte mir Mini-Frühlingsrollen anbieten, aber das nicht so, sind die selbst gemacht. Und er so, nee. Und ich so, nee, dann komm. Lass es.
Ja. Zumindest ist er ehrlich und hat gesagt, dass sie nicht selbst gemacht sind. Dann ist es ja auch okay.
Deswegen. Also ansonsten kannst du da immer noch gute hingehen. Er hat leider halt die leckeren Frühlingsrollen nicht mehr.
Ja. Bei meinem Stammthailänder ist es so, der macht die großen selbst und die kleinen kauft er TK-mäßig dazu. Und da sieht man auch gleich ganz andere Preisverhältnisse, dass wenn man sich dann für die mächtigen großen Rollen entscheidet, da ist man gleich ganz in einer ganz anderen Preisregion unterwegs. Ja, ist auch logisch. Ja. Handarbeit muss bezahlt werden.
Ja, dann auch mal die Frage, was kommt rein? Ja,
ja, auf jeden Fall.
10 Minuten kulinarisches Smalltalk.
Ja, mein Gott.
Oder wollen wir noch weitermachen?
Nein. Wir könnten ja mal vielleicht eine Sonderfolge.
Off-Topic.
Off-Topic hatten wir heute auch Themen. Naja, okay, die waren jetzt nicht unbedingt kulinarisch, die wir hatten. Aber wir könnten ja auch mal vielleicht einen kulinarischen Podcast machen. Eine Folge. Wir wollen ja den Kollegen Melzer nicht irgendwie.
Ja, aber genau, da wundert er sich, wo seine ganzen Hörer geblieben sind.
Ja, super, bestimmt. Ja, die kommen dann alle zu uns. Ja.
Und dann besuchen wir ihn in der Bullerei.
Ja.
Mit dem Mikro in der Hand.
Ja. Ich glaube, der ist cool drauf. Wenn er da wäre, würde er zumindest irgendwas ins Mikrofon quatschen. Das glaube ich, ist traurig.
Ja, da kann man sich ja ankündigen und fragen, ob er da ist. Ja.
Ich glaube, dann ist er nicht da, wenn man sich ankündigt.
Weiß man es, da wäre vielleicht noch von OMR.
Der Herr Merget.
Genau, dann ist der wahrscheinlich noch mit dabei.
Ja.
Wenn du dich ankündigst, ja.
Ja. Gut. Jetzt aber wirklich mal versuchen, in die Themen einzusteigen.
In die Sendung einzusteigen.
Es ist ja wieder blöd, dass wir so ein Thema haben, wir so ein Einstiegsthema haben, was eigentlich gar nicht so schön ist. Es geht mal wieder um die iPhone City. Und da sieht es so aus, dass der Mr. Ming-Chi Kuo sich dazu geäußert hat und er hat so einen kleinen...
Nicht nur er, mir ist es zuletzt in den Nachrichten im Fernsehen sogar irgendwo untergekommen. Ja.
Naja gut, da ging es ja zentral um die Protestaktionen, die dort stattgefunden haben. Und der Ming-Chi Kuo hat sich mehr oder weniger dazu geäußert, dass es ja so aussieht, dass man bis zu 30% Produktionsverlust hat in Quartal 4. Und das waren ja so die Aussagen von den bisherigen Analysten, die sich mit der Produktionskette beschäftigt haben, etc., die auch Informationen aus dem Werk herausgezogen haben. Und er meint, dass sich das gar nicht so schlimm im Dezember weiterführen wird, dass es nur um 20% liegen wird. Das sind natürlich 20 oder 30.
Das ist immer noch ein Fünftel.
Es ist immer noch sehr, sehr bescheiden. Also er malt da so einen leichten Silberstreif am Horizont. Das ist ja auch schön, dass er da positive Zeichen sieht. Und wir sehen ja auch in der aktuellen Berichterstattung, dass es sich jetzt schlagartig verbessern könnte. Aber generell sieht es aus, dass immerhin in Q4 20 Millionen Geräte, also 20 Millionen Einheiten.
Ja, das ist vor allem nochmal eine andere Zahl, als wenn du nur die 20% hörst. Klar, 20% ist immer noch viel und es ist, wie gesagt, ein Fünftel. Ja. Aber wir hatten vor der Aufnahme schon bei einem anderen Thema über Prozentzahlen gesprochen. Das vermittelt teilweise einfach so ein falsches Gefühl. Ja? Ja. Und wenn man mal guckt, auch zu welcher Zeit jetzt gerade vor Weihnachtszeit, viele kaufen jetzt auch noch Weihnachtsgeschenke ein. Mhm. Unter vielen Bäumen würden dann halt auch diese Sachen liegen, die du vielleicht jetzt nicht kriegst, ja, oder beziehungsweise aufgrund von den Lieferzeiten dann vielleicht auch sogar erst nach Weihnachten, ja, wo du dann vielleicht einen Gutschein unter den Baum legen musst oder im schlimmsten Fall für Apple dann vielleicht sogar was anderes.
Ja. Ja, und er hat auch die These aufgestellt, wer jetzt nicht das iPhone zeitnah bekommt, den werden eventuell die Verkäufe der wird den Kauf auch in Zukunft nicht tätigen.
Im schlimmsten Fall liegt was anderes unter dem Baum, ja.
Ja, weil das Geld ist dann ausgegeben, was da eigentlich für reserviert war. Ja. Und es ist dann einfach weg. Und
Vor allem dann fängt es ja auch wieder an, selbst wenn du sagst, okay, iPhone, aber wenn du ja nicht wirklich kaufen musst, weil dein Gerät zum Beispiel defekt ist, Oder du vielleicht auch nicht mit Apple jetzt unbedingt verheiratet bist, das vielleicht dein erstes iPhone gewesen wäre,
ja.
Du dann vielleicht jetzt, wie gesagt, entweder zum Android greifst, ja, oder mhm. aber den Kauf einfach oder die Anschaffung dann einfach verschiebst, weil wenn du mal guckst, ja, wir haben jetzt Dezember, du kriegst dein Gerät vielleicht erst nach Weihnachten, dann ist es vielleicht schon Januar. Und je nachdem, wie dringend du halt oder auch nicht dringend du angewiesen bist auf diese Anschaffung, ja, oder auf das Geschenk dann, ja, für jemanden, September ist nicht mehr so weit. Und dann kommt schon wieder das nächste iPhone.
Ja,
will ich mir dann für diese 8 Monate nochmal ein neues, in Anführungszeichen, iPhone kaufen oder warte ich dann auf das nächste?
Naja, diese klassische Aufschieberitis, dann zu warten auf das nächste, das ist eine ganz kleine Gruppe, wo das stattfindet. Da sind wir beiden ja sehr, sehr, sehr exemplarisch für diese Aufschiebegeschichte. Mhm. Und ich habe jetzt eine etwas größere Anschaffung getätigt im Mac-Bereich und da waren bei mir 2 Punkte, die jetzt diese Initialzündung gegeben haben, diese Punkte, warum ich jetzt zugeschlagen habe. Das erste war, das Ding ist am Black Friday signifikant reduziert gewesen, was ich mir gekauft habe, also auch genau das Modell. Und das Ding war sofort verfügbar.
Mhm.
Wäre es jetzt nicht verfügbar gewesen, hätte ich jetzt 7 Wochen drauf warten müssen. Hätte ich gesagt, okay, 7 Wochen, wer weiß, was jetzt vorgestellt wird. Stellt Apple vielleicht im Januar, im März was anderes vor? Kommt vielleicht ein großer iMac? Okay, iMac steht bei mir sowieso nicht auf der Liste, aber kommt vielleicht ein Mac Mini in irgendeiner Weise? Ja, ist alles, für mich war entscheidend, das Ding ist jetzt lieferbar und der Preis war entscheidend. Ne? Und dann habe ich zugegriffen. Und da sind wir wieder beim Knackpunkt Lieferfähigkeit.
Ne? Genau, ja.
Ja, gut, zumindest sagt er, es gibt einen kleinen Lichtstreifen, einen Silberstreif am Horizont und diese Aussage kann man jetzt auch bestätigen, weil es gibt jetzt eine positive Nachricht, zumindest war sie gestern noch so, dass es gibt nur ein Thema, was ich vergessen habe. Apple hat die Produktion etwas verlagert. Nicht nur Foxconn produziert jetzt die iPhone 14 Pro und 14 Pro Max Geräte, sondern auch Pegatron und Luxshare. Es wurde jetzt halt auf beide etwas noch verteilt. Das waren halt die Maßnahmen, die jetzt Apple noch in Angriff genommen hat. Und seit gestern gibt es eine gute Nachricht, die Lockdowns rund um die iPhone City wurden zurückgenommen und da geht es jetzt wieder Lockdown-technisch bergauf sozusagen und somit kann man auch davon ausgehen, dass die Situation und dass der Produktionsoutput wieder anlaufen wird.
Ja. Ja. Was mich mehr interessieren würde, ist, welche iPhones bei Pegatron und Luxshare produziert werden. Das würde mich mal interessieren.
14 Pro und 14 Pro Max.
Ja, sind das die zwei?
Ja, bisher war es ja so, dass Foxconn die exklusiv produziert hat. Und jetzt wurden die Produktionsstätten umgebaut. Nicht umgebaut, sondern verlagert oder verteilt sozusagen.
Oh, ja. Aber da, okay, also wenn sie da wirklich das auffangen und nicht die Geräte, die jetzt sagen wir mal von den 14 abgesehen halt auch noch produziert werden, ja, dass sie dann ja die alten in Anführungszeichen noch machen, die ja noch verkauft werden. Hut ab, ja, an der Logistik, ja, die da hinten dran steht. Gerade auch was dann eventuelle ist halt die Frage, wenn sie nur zusammenschrauben und dann die Teile entsprechend hingestellt kriegen, okay, ist nochmal einfacher. Aber wenn da auch nochmal ein Stück Produktion stattfinden müsste, dann Hut ab, ja, vor der Logistik, ja.
Also ich gehe davon aus, dass da nur die Endfertigung stattfinden wird und die anderen Dinge kommen ja sowieso aus der Produktionskette heraus. Mhm. Das ist ja das A und O, diese Produktionskette zu haben.
Mhm.
Und das ist ja auch einer der Gründe, warum sich Apple oder generell Firmen damit so schwer tun, in anderen Ländern die Fertigung aufzubauen und aufzustellen, weil die Produktionskette ringsherum ja auch stimmen muss. Es bringt dir ja nichts, wenn du in Indien produzierst und trotzdem noch aus China deine Produkte beziehen musst oder die Komponenten beziehen musst. Ne? Das ist
wir
ja das Problem.
Wir sehen es ja gerade bei uns, bei meinem Arbeitgeber ja auch. Wir produzieren ja unter anderem ja auch in Deutschland an Standorten, kommen aber an manche Rohstoffe nicht ran, die halt aus Asien hier rüberkommen.
Ja.
Das ist einfach, ja.
So ist es.
Ja.
Ja. Na gut, aber wie gesagt, das war gestern eine sehr positive Meldung und da geht es jetzt bergauf, hoffen wir mal.
Ja, mal gucken, was halt diese Änderung jetzt, was den Umgang mit Covid betrifft, ob sich das dann nur jetzt zum Beispiel auf solche Standorte beschränkt oder ob das eine Sache ist, die jetzt generell so gehandhabt wird in China.
Also was ich gelesen habe,
ist, wie die Folgen davon sind, das ist halt die Frage. Ja.
Dieser Rückzug von diesen Lockdown-Maßnahmen soll sich jetzt Stück für Stück im kompletten Land ausweiten. Es war jetzt halt nur sehr wichtig, dass jetzt zentral, weil der Schwerpunkt liegt ja in dieser Umgebung der iPhone City und dass sie halt da anfangen, die Lockdown-Maßnahmen zurückzunehmen.
Ja, wird mal interessant zu sein, die nächsten Wochen jetzt, wie sich dann die Covid-Lage generell dann entwickelt jetzt in China.
Ja. Ja. Das kann auch sein, dass sie dann wieder zu dieser stringenten Lockdown-Maßnahme oder Maßnahmen zurückkommen. Das weiß man ja alles nicht. Ne?
Ja, es ist halt die Frage, wie weit wird das dann noch akzeptiert? Ja, weil wir haben das halt gesehen mit den Protesten. Und es war ja nicht nur in Shenzhou so, sondern in anderen Teilen von China ja auch, ja, wo es zu Protesten kam. Von daher mal gucken, wenn jetzt wirklich landesweit Lockerungen kommen sollten und der Umgang sich mit Covid, ja, und gerade auch weg von dieser No-Covid-Strategie, dass so jetzt kommt die nächsten Wochen, mal gucken, inwieweit sollten die Zahlen irgendwie explosionsartig oder die Infektionen halt explosionsartig ansteigen, inwieweit man da überhaupt nochmal in der Lage ist, zu einer Null-Covid-Strategie wieder zurückzukehren. Weil das ist halt die Frage, wie würde es dann, ja, angenommen werden von der Bevölkerung oder würden die Proteste zunehmen zum Beispiel? Das ist das, wo ich jetzt ganz gespannt bin, ja, wie es in China halt weitergeht. Ja.
Naja, ich gehe davon aus, dass es wieder dann neue Proteste geben würde. Ne?
Wie gesagt, China muss da auch irgendwie reagieren jetzt, einmal auf die Proteste und vor allem, sie wissen ja selbst, ja, die haben ja die besten Zahlen, ja, wie sich die Wirtschaft entwickelt hat und die haben ja gesehen, wie die Wirtschaftsentwicklung jetzt war aufgrund der Null-Covid-Strategie im Land, ja, wie das Wirtschaftswachstum sich entwickelt hat, ja, wie die Prognosen sind, ja, und die sind ja wirklich nicht gut, ja, auch für China. Von daher mussten sie irgendwie reagieren. Aber mal gucken, wie gesagt, wie sich das halt die nächsten Wochen jetzt, gerade was Infektionsfälle betrifft, ja, was Hotspots betrifft, wie sich das entwickelt, ja. Weil wenn du jetzt nichts, ich sag mal, schlimm in Anführungszeichen hörst aus China, ja, dass da wirklich nicht so viel vielleicht jetzt passiert, auch gerade was Neuinfektionen, Hotspots etc. betrifft, ja, Infektionszahlen, Schwererkrankungen, Todesfälle etc. Sollte es da jetzt nicht wirklich irgendwie explosionsartig zu irgendwas kommen, dann ist die Frage, was haben bisher dann die ganzen Maßnahmen überhaupt gebracht, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen, das wird, denke ich mal, auch nochmal ganz, ganz interessant, ja, und wird auch von anderen, beziehungsweise weltweit, denke ich mal, jetzt sehr stark beobachtet, wie da die Entwicklungen sind, ja.
Ja. Es bleibt spannend, ja.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Vor allem wird es dann nochmal spannend, wenn es um die Quartalszahlen jetzt geht bei Apple.
Da spiegelt sich dann natürlich dieser Lockdown wieder oder diese Lockdown-Maßnahmen spiegeln sich dann natürlich wieder. Und ob es wirklich dann diese Zahlen gewesen sind, die prognostiziert worden sind, ob sie vielleicht schlimmer ausfallen oder besser ausfallen.
Ja, oder welchen Einfluss das halt auf die Ergebnisse hat.
Ja, klar.
Das ist dann wirklich mal spannend zu sehen. Werden wir da, wenn es wirklich 20% sein sollten, dann auch einen Rückgang sehen von 20%?
Ja.
Glaube ich jetzt nicht, ja. Von daher wird es ganz spannend sein, wie halt das Quartal dann letztendlich abgeschlossen wird. Aber irgendwo müsstest du da schon was sehen können.
Ja, klar.
Weil wir reden ja nicht über Peanuts, ja.
Nee, es sind schon größere Mengen, ja. Das ist richtig. Ich meine, es gab da, wir haben ja öfter jetzt über diese Thematik berichtet und da gab es auch ein Feedback aus der Hörerschaft zu unserer Berichterstattung. Und da haben sie, oder hat ein Hörer geschrieben, dass wir das ja schön aufarbeiten, dass es ja ganz toll und schön ist, aber es ist noch viel schlimmer, was da mit den Menschen passiert. Natürlich ist das viel, viel schlimmer und die Menschenrechte, die halt in dieser Fabrik vorherrschen und wahrscheinlich auch immer noch zum Teil vorherrschen derzeit, das ist ja jetzt nicht mit dem Fingerschnipp behoben, die sind natürlich sehr grausam und auch sehr schlimm, aber wir sind natürlich ein Technik-Podcast und wir berichten zum größten Teil über die Situation bei Apple und wir versuchen das aus dieser Sicht zu sehen, dass natürlich da schlimme Bedingungen herrschen. Das stelle ich jetzt ja nicht in Frage, aber das ist jetzt nicht der Blickpunkt in erster Linie, worüber wir hier berichten. Dennoch ist es natürlich grausam und schlimm, was da stattfindet. Keine Sache, aber da gibt es vielleicht andere Podcasts, wo dieses Thema oder diese andere Seite der Medaille besser behandelt und besser thematisiert wird. Das nur mal zur Einordnung. Natürlich finde ich das genauso schlimm und ist es bei mir auch im Blickfeld und ich sehe das genauso kritisch und keine Frage, aber das ist jetzt nicht unser thematischer Schwerpunkt. Das nur mal zur Erläuterung und zur Erklärung. Ja. Gut, dann lass uns dieses Thema mal für heute abschließen und lass uns mal in das Prozessorgeflüster absteigen. Gab es da nicht mal eine Kategorie bei der CT, Prozessorgeflüster oder irgendwas mit Geflüster gab es da als?
Oh, ich war jetzt nicht so der CT-Leser.
Es gibt Zeiten, da habe ich die im Abo gehabt.
CT war doch dieser riesendicke Schinken, oder?
Ein verhältnismäßig dickes Computermagazin, ja, richtig, genau.
Relativ viele Anzeigen, oder?
Nee, relativ wenig eigentlich.
Relativ wenig? Ja. Habe ich irgendwas, vielleicht wechsle ich die gerade mit.
Jetzt sag nicht Computerbild.
Katalog oder so. Im Katalog. Nee, Computerbild nicht, nein, um Gottes Willen.
Ja.
Ja. Computerbild spielen, sage ich da nur, ja.
Oh wei, oh wei. Hast das böse Wort gesagt, Computerbild. Obwohl ich zugeben muss, es gab Zeiten, da habe ich auch regelmäßig Autobild gelesen. Das muss ich zugeben. Schande auf mein Haupt oder Asche auf mein Haupt.
Gibt es das überhaupt noch?
Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber das waren so die 90er, ja.
Ich weiß gar nicht. Ja, mein Gott, Bild habe ich schon so lange nicht mehr in der Hand gehabt. Egal, welche Bildpublikation.
Stell dir nur mal vor, die Bild wäre in der Zeit. Ja. Also Autobild habe ich so in den 90ern gelesen, ich glaube, meine Autophase noch viel ausgeprägter war, als sie heute ist. Obwohl
ja, manchmal wünscht man sich zu diesen einfachen Zeiten zurück. Ja.
Obwohl böse Zungen behaupten, dass ich immer noch eine sehr ausgeprägte Autozeit oder sehr ausgeprägter Autofan bin.
Nein, du doch nicht. Nein.
Aber es gibt andere Podcaster, die auch einen Technik-Podcast machen. ATP zum Beispiel, die sind auch sehr autolastig, habe ich festgestellt.
Ja, okay, die hatten ja mal, beziehungsweise aus ihrem Autopodcast oder aus ihrem, Autopodcast ist doch, glaube ich, ATP auch entstanden. Der heißt ja nicht umsonst Accidental Tech Podcast, ja.
Ja. Ja, ich kann nicht absolut nachvollziehen, dass man da eine große Liebe zum Kfz pflegt. Ne? Das ist so.
Ja, gut, dass du auf deinem Instagram nicht so viel mit Autos postest, ja, weil
Instagram ist tot bei mir.
Ja. Lass mal wieder anfangen, jetzt demnächst mit deinem neuen Fuhrpark.
Ja. Neuer Fuhrpark, ja. gut, lass uns vom neuen Fuhrpark zum neuen Chip kommen, den Apple eventuell irgendwann rausbringen wird. Zumindest kann man davon ausgehen, dass sie an irgendwas testen, ob das jetzt schon das finale Produkt ist, was in einer Benchmark-Datenbank aufgetaucht ist, namentlich Geekbench natürlich, das ist fraglich. Weil es gibt viele Punkte, die dafür sprechen, dass es das finale Produkt in irgendeiner Form sein wird. Es gibt aber auch Themen oder Punkte, die dagegen sprechen.
Meinst du jetzt mit finalem Produkt der Rechner, in dem der Chip verbaut ist, oder
nee,
den Chip?
Das, der Chip.
Ja, okay.
Von Rechner
okay.
weiß man ja noch eigentlich gar nichts, wo das
ja, deswegen,
aufgetaucht
ja.
ist. Es geht konkret um den M2 Max. Und da sind so ein paar Eckdaten rausgekommen. 12 Kerne. Der M2 oder der M1 Max hat in Anführungsstrichen nur 10 Kerne. Also den aktuellen, den wir derzeit noch haben. Der neue M2 Max soll angeblich 96 GB RAM haben. Der Vorgänger konnte maximal 64 GB. Und es sind zwei Benchmark-Ergebnisse rausgekommen. 1853 Punkte im Single-Core und 13.855 Punkte im Multicore. Und das ist so ein Punkt, wo viele sagen, ja, das ist ja sehr ernüchternd. Das sind ja nur 14% mehr als der M1 Max im direkten Vergleich. Und da haben viele gesagt, ja, das kann ja nicht sein. Das ist ja entweder ein Chip, der noch Beta ist, der noch nicht fertig ausentwickelt ist, der eventuell noch auf 5 Nanometer basiert und noch nicht auf 3 Nanometer basiert. Und diese Ergebnisse sind doch sehr ernüchternd. Gebe ich ja in irgendeiner Weise recht. Und dann wurden auch die 96 Gigabyte kritisiert, da das ja so eine sehr krumme Summe ist. Ich gebe zu bedenken, der M2 kann auch nur 24 Gigabyte Max, das ist genauso eine krumme Summe. Also das,
diese 24?
Der nackte M2, also der den es jetzt gibt, der im MacBook Air drin hängt, im neuesten.
Ach so, ja.
Der kann maximal 24 Gigabyte. Das ist ja auch jetzt im Kontext gesehen zu den 96 Gigabyte auch eine relativ krumme Summe. Und
4, 8, 12, 16, 4.
12, ja, also normalerweise war es ja immer 32, 64, 128. Diese 96 sind ja. Also von daher kann man sich drüber streiten, aufgrund dessen, dass diese Benchmark-Ergebnisse noch nicht so atemberaubend sind. Ja, ob es jetzt wirklich entweder gefakte Ergebnisse sind oder ein gefakter Datenbankeintrag in irgendeiner Weise oder ob der Prozessor noch nicht ausentwickelt ist. Das ist auch natürlich möglich.
Ja, okay, es kann natürlich auch sein, inwieweit ist er schon an seinem Leistungsoptimum in diesem Benchmark aufgetaucht? War er überhaupt voll getaktet? Beziehungsweise war er von der Schaltung her schon der Finale, ja, quasi?
Ja.
Plus ist Geekbench irgendwo, ja, hat er da irgendwo eine, vielleicht auch, oder muss er da an irgendeiner Stelle noch ein bisschen Optimierung betreiben, ja, für den neuen M2, wobei, ja, ob das dann wirklich so eine große Rolle spielt, ja, was fallen vielleicht irgendwo nochmal 5 Punkte mehr raus, ist aber eine andere Frage, wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, und es ist ja mehr als nur die 12 Kerne, dann ist ja auch die Frage, die 2 Kerne mehr, ja, welche Kerne sind's, ja, wir haben ja die Super und die Schlafkerne, um es mal so auszudrücken.
Firestorm und Ice Storm.
Ja, sind und die. Das ist halt die Frage, wo kommen die 2 mehr her? Ja. Die andere Frage ist natürlich auch, es ist ja ein bisschen mehr in dem Chip, ja. Wie ist die Entwicklung halt bei der Neural Engine? Wie ist die GPU? Ja, das ist ja auch noch so die Frage, was dann so in das Gesamtbild mit reinspielt. Klar, reine Prozessorleistung, das. Man darf halt nie das Gesamtpaket aus dem Auge verlieren. Und wie gesagt, es ist ja die Frage, ist der überhaupt von der Taktung her schon so gelaufen, wie er laufen wird, wenn er im finalen Produkt steckt?
Und ist quasi auch die Umgebung schon die, wo er denn letztendlich stattfinden wird. Das sind ja viele kleine Faktoren, die zu
dieser... Wobei, ich könnte mir schon vorstellen, dass es nicht so der Quantensprung wird.
Ja, klar.
Könnte ich mir schon vorstellen, aber klar, 14% klingt jetzt mal erst nicht so viel. Ja.
Und wir sind ja auch sehr verwöhnt. Also das heißt, wo die Silicons vorgestellt worden sind, das war natürlich ein riesengroßer Paukenschlag, also wo der erste M1 vorgestellt worden ist. Und da hat man natürlich, das war so ein Augenöffner. Und jetzt erwartet man natürlich, dass es immer so weitergeht. Aber irgendwo hat Apple auch Grenzen. Sie können das zwar weiterentwickeln,
Vor allem, man muss es ja mal in der Relation sehen, dass wir nicht erst seit dem M1 ja quasi mit Apple Silicon arbeiten, beziehungsweise Apple nicht oder dass es nicht der erste Apple Silicon Chip ist von Apple. Wir haben ja seit dem, wann war das Apple Silicon jetzt im iPhone? Oder wann hatten wir eigentlich so den die heutige Architektur in den iPhone-Prozessoren?
Kann ich dir nicht genau sagen, aber das ist schon sehr lange her.
Und da haben wir ja die entsprechenden Generationen jetzt schon durchgemacht. Ja, also die wirklichen Sprünge, die du so am Anfang gesehen hast, ja, sind ja beim iPhone auch schon ein bisschen weniger geworden. Und da wir da ja mit weiteren Entwicklungen einfach zu tun haben, hast du ja da, zumindest mal gehe ich davon aus, auch nicht so die Sprünge jetzt, was dann halt, wie gesagt, die M-Prozessoren betrifft. Ja. Trotzdem könnte man da schon ein bisschen mehr erwarten. Inwieweit das natürlich dann realistisch ist, ja, ist die andere Frage. Aber ich hätte auch auf ein bisschen mehr getippt als jetzt, was wir da im Benchmark sehen.
Ja. Wir sind halt wahnsinnig verwöhnt, ne? Also das ist halt so. Das ist so. Und wiederum ist es auch gut so, dass diese Performance-Schübe jetzt nicht so exorbitant sind, damit die Leute, die jetzt noch auf kleineren Chips oder auf einer Vorgängeration rumhängen, ja, nicht unbedingt in diese Bredouille gebracht werden. Oh, ich muss jetzt wechseln, weil ich das jetzt für meine Arbeit brauche. Ich kann jetzt meine Renderings durch meinen Final Cut noch schneller durchdrücken. Das bringt mir jetzt eine enorme Effizienz. Da ist jetzt dieser Faktor nicht so riesig. Ich muss jetzt upgraden oder ich muss jetzt updaten, sondern man kann halt getrost noch ein bisschen warten bis zur nächsten oder übernächsten Generation. Also stell dir mal vor, es würden jedes Mal solche wahnsinnigen Leistungssprünge herauskommen. Da kämen ja manche Hardcore-Anwender, die diese Leistung in irgendeiner Weise ausnutzen, gar nicht mehr nach mit dem Upgraden. Das wäre ja auch in irgendeiner Weise auch schon schlimm, ne? Was da für ein Elektroschrott entstehen würde. Ja. Mal jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt.
Ja.
Ja, so ist es. Ja, also ich sehe ja auch, was ich bin ja gerade dabei, parallel meinen Hauptrechner umzuziehen. Ich habe das noch nicht finalisiert. Und ich habe jetzt halt mehrere Tage Kontakt mit einem M1 Max SoC gehabt. Und ich merke allein, was bei Alltagsanwendungen dafür eine wahnsinnige Leistung hintersteht. Also nur, wenn es darum geht, parallele Prozesse zu fahren oder auch gewisse Sachen, also im direkten Vergleich. Ich meine, gut, ich komme jetzt von einem Rechner, der aus dem Jahre 2013 stammt. Ne? Da habe ich halt gewisse Prozesse im direkten Vergleich gegenüber einem M1 Max. Aber das sind natürlich Welten. Ne? Und es sind sogar auch nochmal im Anwendungsbereich, also in meinem MacBook Pro habe ich ja nur ein M2 Pro drin. Da habe ich mich ja nicht für die Max-Variante entschieden. Und ich merke wirklich in gewissen Anwendungen spürbar den Unterschied zwischen M2 Pro und M1 Max. Das sind zwar nur Kleinigkeiten, aber man merkt sie trotzdem. Und teilweise auch in alltäglichen Dingen. Also auch wenn viele sagen, nein, den Unterschied merkt man so im alltäglichen Prozess nicht, aber bei Kleinigkeiten merkt man es schon. Also da ist schon was brachale Leistung auf der Straße mit dem Ding. So, das zum Prozessorgeflüster. Und jetzt kommen wir zum Thema, was ich hier gerade übersprungen habe, habe ich festgestellt. iFixit hat das iPhone der 10. Generation auseinandergenommen. Also das große Sorgenkind von Apple, sage ich jetzt mal so, oder das große Sorgenkind für einige Apple-Fans. Für mich ist es eines der größten Sorgenkinder der letzten Jahre, ehrlich gesagt. Und sie haben im Endeffekt das bestätigt, was viele andere auch vermutet haben und was wir auch letztendlich vermutet haben, warum Apple die Kompatibilität nicht zum Pencil 2 hergestellt hat. Weil die Kamera hat sich ja verändert. Die Kamera ist jetzt ja auf der langen Seite, also sie ist ja jetzt im horizontalen Modus zu benutzen und nicht mehr auf der kurzen Seite. Und da hat man beim Auseinandernehmen festgestellt, dass einfach kein Platz mehr für die Technik der magnetischen Aufladung vorhanden ist, wo der Pencil ja über den magnetischen Konnektor aufgeladen wird, weil da eben die Kamera sitzt. Allerdings muss man auch dazu sagen, Hätte man das Ganze etwas anders angeordnet in Kombination mit einer anderen, einer sehr individuellen Anordnung der Akkus, hätte man trotzdem in irgendeiner Weise dort auch die Pencil 2 Kompatibilität herstellen können. Da hätte man aber mehr in das Design eingreifen müssen, weil man ja auch zum großen Teil das Design vererbt hat aus dem iPad der 9. Generation. Man hat es zwar natürlich modifiziert, allein schon vom SoC hat man es natürlich modifiziert, aber nicht so tiefgreifend, wie man es hätte können. Also zumindest hat iFixit gesagt, man hätte auch ohne weiteres mit einem größeren Designwechsel den Pencil 2 kompatibel machen können oder das Gerät Pencil 2 kompatibel machen können. Gut. Natürlich hätte man das können, da muss man das Ding nicht für auseinandernehmen. Hätte das Apple gewollt, hätten die es auch gemacht. So sehe ich das. Sonst gibt es nicht großartig viel darüber zu berichten, über das Gerät. Eines ist sehr positiv, sie sind jetzt auf Pull-Tabs-Akkuzellen umgestiegen. Pull-Tabs bedeutet, dass man die Akkus oder die Zellen wesentlich einfacher wechseln kann, dass sie jetzt nur noch zu einem ganz geringen Teil im Gerät verklebt sind. Früher war es so, dass die Dinger eigentlich komplett verklebt waren und dass man sie ohne Kompetenz, ohne gewisse Reparaturkompetenz nicht so einfach ausbauen konnte. Und jetzt ist es halt sehr einfach gestaltet im Verhältnis zum Vorgängermodell oder im Verhältnis zu den älteren Modellen hat man jetzt hier einen wesentlich einfachen Akkuzellenwechsel realisiert. Gut, das spricht für Apple. Ansonsten ist es relativ belanglos, was im Inneren abgeht. Tja, so ist es. So, dann gibt es neue Berichte zum Mixed Reality Headset. Mal wieder. Nach wie vor gehen wir ja alle davon aus, jeweils alle, die sich in der Gerüchteküche befinden, dass wir das Gerät 2023 sehen werden, im Frühjahr 2023. Und das hat Mark Gurman nochmal unterstrichen. Er geht weiterhin davon aus, dass es so heißen wird. Allerdings hat sich Apple angeblich dazu entschieden, das Ding von Reality OS zu XR oder XR OS umzubenennen. Die Frage ist, ob es überhaupt jemals Reality OS heißen sollte. Also das war ja auch noch nie raus. Also ob da wirklich, vielleicht heißt es ja von Grund auf XROS oder XROS. Das ist ja die Frage. Zumindest soll dieser Name gesetzt sein angeblich und es steht für Expanded Reality. Also dafür steht dieses XROS. Und es wird an drei Geräten angeblich gleichzeitig oder parallel entwickelt. Das teuerste Gerät soll zuerst rauskommen, also das sollen wir dann wohl 2023 sehen. 2025 soll das zweite Gerät kommen und über das dritte Gerät ist noch nichts bekannt, also da gab es keine konkreten Statements von Mark Gurman. Jo, das dazu.
Also 2025 und später dann günstigere Versionen davon oder die Nachfolge?
Nein, also wie ich das verstanden habe, wird derzeit an drei Geräten gearbeitet. Und ich vermute mal, dass, also das habe ich so der Aussage entnommen, dass das teure 2023 kommt. Ja? Das andere, das günstigere vermute ich dann 2025. Okay, gut. Und das ist auch das Gerät, wo dran gearbeitet wird. Und über das dritte ist noch nichts bekannt.
Ja, wobei, ich hatte ja auch schon gesagt hier über Design und Gerät und je nachdem und will man das in der Öffentlichkeit tragen. Hattest du die Demo gesehen von Niantic für ihr AR-Konzept?
Nein.
Weil da habe ich gedacht, oh, holla die Waldfee, also das ist ja weit davon entfernt von dem, was wir jetzt aktuell eigentlich so bei, okay, das ist ein reines AR-Konzept, ja, und jetzt nichts mit VR, aber das ist ja auch das, was ich immer sage, VR schwierig, ja, gerade wenn du das halt vielleicht mobil einsetzen willst, weil die Demo ist Hammer, ja, also das Gerät hätte ich mir von dem Design auch durchaus von Apple vorstellen können, vor allem ist es jetzt nichts Klobiges, was du auf der Nase sitzen hast. Klar würde man sich das immer noch ein bisschen kompakter vorstellen. Aber Das sieht richtig gut aus. Musst du die mal, ich kann mal gerade gucken, dass ich zu diesem einen Artikel vielleicht mal den Link in die Shownotes reinhaue. Dann kannst du dir das auch bei Gelegenheit gerne mal angucken. Ich mache das mal kurz in unserem Dokument live hier mit rein. Oder auch nicht? Ach, wenn man Tastaturkürzel aus Windows benutzt,
ja, kann das ja alles
nicht funktionieren.
Du bist ja ein Perversling, ey.
Ja. Ah.
Jetzt ist das Dokument für alle Ewigkeiten kontaminiert, du. Ei, ja.
weil, wie gesagt, das Headset finde ich eigentlich vom Design her und von dem, was es machen können soll, eigentlich recht gelungen. Ich hatte da auch ein Video gesehen, wo halt mehrere Leute draußen unterwegs waren und hatten halt Pokémon Go mit dem Ding gespielt. So kann man sich das schon mal vorstellen. Ob das, wie gesagt, dann, wie man dann von der Umgebung oder von anderen Leuten dann aufgenommen wird, wenn man draußen mit sowas unterwegs ist, eine ganz andere Frage.
Ja.
Aber da hast du halt, wie gesagt, keine 10 Kilo Gerät auf der Nase sitzen, ja. Also das ist schon, denke ich mal, der Schritt in die richtige Richtung, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass Apple wahrscheinlich, also das ist jetzt meine Mutmaßung, beim ersten Gerät noch nicht so weit sein wird, aber bei dem 2025er Gerät, was dann kommt, denke ich schon, dass das in die Richtung gehen könnte. Und das erste Gerät dient nach meiner Meinung auch dazu, erstmal eine Infrastruktur zu schaffen, erstmal eine Entwicklerbasis zu schaffen.
Genau, die Idee und dann halt auch genau Entwickler, ja.
Und
dann
weitergeht, ja. Das kann man, denke ich, auch sehr gut mit der ersten Apple Watch vergleichen. Die war zwar nicht so teuer, aber
auch,
die musste sich auch erstmal finden. Und genauso wird es wahrscheinlich auch bei der VR-Brille oder Mixed Reality-Brille sein, dass sie sich erstmal finden.
Ein klareres Ziel von Anfang an. würde man sich wünschen, vor allem mit den Erfahrungen, die sie auch von der Apple Watch her haben. Ich denke. Ja, ist der Tesla Roadster vielleicht auch so vergleichbar? Du hast das erste und dann kam halt Model S und Model 3 etc. da hinterher, die dann erschwinglicher waren und auch praxistauglicher. Vielleicht kann man es damit ein bisschen,
vergleichen. Obwohl der allererste Tesla Roadster, der war ja noch nicht mal eine komplette Eigenproduktion, der setzt ja auf eine Lotus Elise auf.
Ja, lassen wir das mal außen vor.
Ja, das ist für mich der allererste Tesla.
Ja, nee, sag ich ja auch, der Roadster. Aber lassen wir mal außen vor, dass, wie gesagt, so die Grundbasis die Elise war. Ja.
Ja, aber es ist faktisch richtig.
Ja, nee, klar, es ist richtig, aber wir lassen das jetzt mal außen
vor. Und da war ja nach meiner Meinung auch noch alles gut. Da war ja auch noch nicht Elon Musk im Unternehmen. Ne? Der wurde ja auch der eigentliche Gründer von Tesla, der wurde ja auch noch rausgeekelt. Ja? Also das müssen wir ja mal festhalten. Es ist so.
Ja, ich habe eben gedacht, willst du es wirklich aussprechen, sonst springt der Tobi hier gleich wieder. Ich habe den bösen Namen erwähnt.
Ich bin ja nicht der Einzige, für den Elon Musk eine Reizfigur darstellt. Es gibt jetzt ja eine Menge andere Kollegen auch, die...
Ja, und er arbeitet ja täglich dran an seinem Bild.
Ja. Aber man sollte niemals sich mit Fanboys von Herrn Musk anlegen.
Oh nein.
Das sollte man nicht tun.
Ja. Die haben auch nochmal eine ganz eigene Qualität, ja.
Ja, und da gibt es auch verschiedene Ausprägungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle gleich sind, aber einige gehen doch schon verdammt stark in die rechte Ecke hinein. Also gerade in den USA. Also ganz, ganz schlimm. Mann. Ja, das dazu. Aber ich glaube, er wird du hast es also schön gesagt, und je länger ich darüber nachdenke, wir haben am Anfang des Podcasts noch kurz darüber gesprochen, Elon Musk wird sehr viel in den nächsten Monaten und Wochen lernen.
Vor der Aufnahme, ja.
Und da hast du recht, da gebe ich dir recht. Und vor allen Dingen auch über Dinge, die außerhalb von Amerika stattfinden. Und
da wird er noch viel,
und das viel lernen. Ja. Und das ist ja ein sehr klassisches Bild. Viele Amerikaner, ich will es nicht ich will jetzt nicht vereinfachen oder ich will jetzt nicht einfach sagen, dass es alle sind, aber eine Menge Amerikaner denken halt nicht über ihre Landesgrenzen hinaus. Und bei vielen, wie sich Elon oder Elon Musk verhalten hat, da sieht man es auch, dass er nicht so global denkt, gerade was so Kündigungsrecht in Irland beanlangt etc. Ne? Also dass der Hase außerhalb von Amerika ist
anders läuft. Ja, global schon, nur halt unter dem Gesichtspunkt America.
Ja, und er versucht natürlich die...
Der beschäftigt sich halt nicht mit unbedingt den Rechtslage vor Ort. Ja,
ja, und das hört ja zum globalen Denken auch dazu, dass er sich mit anderen Gesetzesgegebenheiten auch auseinandersetzen muss, zwangsläufig.
Genau.
Ja, ja, also...
Aber das ist ein Lernprozess, das kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall noch. Ja, ja. Ja. Da muss auch er durch.
Ja, aber das muss ihm noch klar sein. Ich meine, seine Autos werden zum Beispiel exportiert und das auch ganz andere Gesetze für die Zulassung woanders nötig sind. Das hat er doch auch schon dort gelernt. Und genauso ist es doch auch mit der ganzen Social-Media-Geschichte, Twitter etc. Also, dass woanders andere Gesetze gelten. Ja, ne? Also,
du kannst mir doch auch nicht erklären, dass ihm nicht bewusst war, dass im Apple Store 30% beziehungsweise die 15% dann fällig sind, dass er da so überrascht war. Das kannst du mir auch nicht erklären.
Nein, also so weltfremd kann man ja nicht sein.
Das wusste er vorher.
Aber
alles andere wäre unverantwortlich. Sorry. Ja.
Ja. Ja. So ist es. Na gut, das Thema, ich glaube, wenn wir das jetzt aufmachen, dann überschreiten wir wirklich unsere 2-Stunden-Grenze. Und das wollen wir ja nicht.
Ja, okay, von 2 Stunden jetzt Aufnahmezeit sind wir noch ein bisschen weg. Also da kann man ja, auf jeden Fall noch viel machen.
Letzte Woche haben wir sie auch 1 Minute überschritten.
Die 2 Stunden und hatten vorher auch noch, ja, wobei heute haben wir auch relativ lange vor der Aufnahme schon gequatscht, ja.
Aber man soll ja auch seine Stimme warm reden. Das ist ja auch generell.
Das ist auf jeden Fall erfolgreich gewesen, ja.
Ja, ja. Ja. Ja, und dann haben wir noch ein Thema drin, wo wir irgendwie 2 verschiedene Quellen haben, habe ich das Gefühl. Aber das können wir ja gerade mal ausdiskutieren.
Also, ja, jetzt geht's, du meinst das iPhone SE.
Das iPhone SE in der 4. Generation. Da habe ich zum Beispiel einen Bericht gelesen, dass das schon im Frühjahr 2023 kommen soll. Und du hast das ja ergänzt und du hast geschrieben, Frühjahr 2024.
Ja, nach dem iPhone 15, also Frühjahr 24 dann, ja, nicht ja. 23.
Und ich habe halt Berichte gelesen, dass es schon nächstes Jahr kommen soll. Und das ist natürlich genau wieder das Problem einer Gerüchteküche.
Ja, ja.
Je nachdem, welche Quellen man liest und welchen Koch in der Gerüchteküche man verfolgt oder man vertraut, desto eher ist man halt aufgeschmissen, was stimmt oder was jetzt nicht stimmt. Ne?
Alle in meinem Bericht ging es ja, den ich gelesen hatte, ging es ja unter anderem auch nochmal darum, dass anscheinend noch nicht entschieden ist, um welche Displaygröße oder für welche Displaygröße man sich dann entschieden hat bei Apple. Ja. Da ist ja noch die Rede von 5,7 oder 6,1 Zoll. Ja. Und wenn die Entscheidung jetzt noch nicht feststeht, halte ich Frühjahr 23 sowieso schon für nicht machbar.
Ja.
Gerade unter der ganzen aktuellen Situation auch mit Produktion, wobei die Frage wäre auch wieder, würde das Gerät eventuell in Indien produziert? Wäre man ja unabhängig von China, da ist vor allem das SE in der Vergangenheit auch schon mal produziert worden, von daher wäre das ja eine Möglichkeit, dass man dann sagt, vom Produktionsstandort her sind wir da auf jeden Fall unabhängig von China. Die Problematiken, die wir ganz am Anfang schon angesprochen hatten, treffen uns daher im Prinzip nicht. Von daher wäre vielleicht 23 gar nicht mal so unrealistisch. Aber wie gesagt, unter dem Aspekt, dass halt in dem Artikel zumindest mal die Rede davon war, dass man sich noch nicht festgelegt hat auf die Bildschirmgröße, würde ich jetzt, oder hätte ich ein großes Fragezeichen halt mit Frühjahr 23. Vor allem in dem Bericht war halt auch die Rede davon, dass es nach dem iPhone 15 kommen soll.
Ja, gut,
und da wären wir jetzt noch ein Stück weg.
Ja, das wäre ja 25.
Genau. Die Frage, die sich mir stellt, ist, die Frage, die sich halt mir stellt, ist, wenn es, und da ist ja schon lange in Gerüchten die Rede davon, dass wir auf das iPhone XR Design wahrscheinlich oder das iPhone XR Design sehen werden beim iPhone SE jetzt beim nächsten Update. Soll ja auch dann die Notch haben etc. Ja, werden wir da Face ID haben oder ist es eventuell zu teuer für ein iPhone SE und wir hätten weiterhin Touch ID zum Beispiel im ein Ausschalter.
Ja, ich hoffe mal. Aber
für
mal,
was dann die Notch nur für die Kamera?
Ich hoffe mal, dass sie dann auf Face ID gehen werden. Das wäre dann eine einheitliche Geschichte. Aber möglich ist, dass sie das dann halt so umdesignen, das iPhone XR, dass sie dann den einen Ausschalter verwenden, wie auch im iPad Air und auch im iPad Mini. Das wäre ja.
Es ist halt die Frage, sind die paar Cent für Face ID halt dann in der Preiskalkulation für das SE noch drin? Hätten sie vielleicht auch bis dahin alleine schon über die Stückzahlen sowieso den Preis schon so weit runter, ja, dass, wie gesagt, die paar Cent da auch keinen Unterschied oder nicht mehr so ins Gewicht fallen? Und ja, oder wollen sie wirklich Touch ID beibehalten? Das ist halt mal eine gute Frage, ja.
Es ist halt wirklich die Frage, wie es sich preislich effektiv für Apple unterscheidet von Face ID auf Touch ID. Ne? Und das ist natürlich ein Gerät, was ein...
Ja, vor allem, wie wollen sie die Notch verkaufen, wenn Face ID nicht drin ist?
Ja, ja, klar.
Das ist halt auch wieder die Frage.
Ja. Nachdem man aber aus allen Gerüchte-Ecken gehört hat oder aus allen Gerüchte-Küchen gehört hat, dass es ein 10R-Design bekommen soll, glaube ich auch, dass das gesetzt ist. Und das haben wir auch...
Ich habe, glaube ich, XR gesagt, gell?
Ja, viele sagen XR und du, wir bauen ja so viel Sprachfehler ein, wenn man die alle addieren würde, dann hätten wir ja einen mathematischen Podcast. jedenfalls sieht es so aus, dass ich das für gesetzt halte, dass dieses Design dann auch vererbt wird in das iPhone SE, weil wir haben es ja in der Vergangenheit gesehen, dass das Apple bei den SE-Modellen gemacht hat. Also von daher. Und es ist ja auch ein Design, was nicht unbedingt abgelutscht ist. Es ist immer noch okay, finde ich.
Nee, das Design, ja. Die Frage, die sich mir stellt, ist, gerade wenn es in 6,1 Zoll kommen sollte, mit dem Design, wie viele von den aktuellen iPhone SE Kunden, sei es jetzt 4 oder früher, würden oder können sich dann mit dem Design anfreunden?
Ja, okay. Aber
das ist halt die Frage.
Was schert das Apple?
Ja, okay. Was hat Apple das Mini geschert? Das ist auch nicht mehr da.
Das waren vermutlicherweise Absatzgründe. Dieses Ding wurde nicht gut angenommen.
Genau. Ja. Wenn jetzt dieses neue 10R-Design für oder bei den bisherigen iPhone SE-Kunden nicht so gut ankommt, ja.
Ja.
Mal gucken, ja. Weil ich bin ja nach wie vor fest davon überzeugt, dass viele das SE halt auch kaufen wegen dem Homebutton.
Das kann sein, klar. Das kann sein. Das wird sich dann.
Deswegen bin ich gespannt, wie es passiert. Also ich finde den Schritt jetzt, wie gesagt, zu diesem oder weg vom Button finde ich jetzt schon relativ lange überfällig. Kann mir aber gut vorstellen, dass, wie gesagt, viele noch an dem Design gerne festhalten würden, auch in Zukunft. Also gerade was auch den Homebutton betrifft. Und dann, wie gesagt, auch hier, wie gesagt, 6,1 Zoll ist ja auch dann nochmal eine ganz andere Größe, ja. Klar hast du wieder mehr Bildschirm, das ist halt das, was ich halt immer ganz nett finde, ja. Du verlierst ja oder du gewinnst ja meiner Meinung nach mehr mit dem Design, als dass du durch den Homebutton verlierst.
Ja, ja, klar.
Aber das, wie gesagt, sieht dann nicht jeder so. Und ich bin der Meinung, dass es viele gibt, die halt gerade auch zum SE gegriffen haben, wegen dem Homebutton.
Ja, und wegen der Größe.
Also
der Gesamtgröße. Und für viele könnte es jetzt auch noch eine Alternative sein, die kein Mini mehr bekommen, weil es kein 14er Mini gibt, sich ein SE zu kaufen. Ja. Weil, größentechnisch gesehen. Weil das faktisch im Moment, also das SE 3, das aktuelle SE, das kleinste Gerät ist, was Apple anbietet.
Ja.
Ja.
Vor allem ist es halt auch einfacher, jemandem zu sagen, er soll auf den Knopf drücken. Auch wenn es jetzt kein Takt, also kein richtiger Knopf ist, um auf, wie gesagt, wieder zurück auf den Homescreen zu kommen, als wisch mal nach oben oder so.
Ja. Aber ich muss zugeben, dass ich ganz, ganz, ganz schnell dran gewöhnt war, nicht mehr auf den Knopf zu drücken. Also das.
Wie sieht es denn bei den Großeltern aus?
Ja, okay. Ja. Das stimmt.
Das ist halt auch nochmal so die Frage, ja. Aber wir werden es sehen.
Ja, klar. Das wird dann, wird der Markt dann zeigen, wie gut es angenommen wird. Ganz klar. Ja.
Einmal werden wir sehen, wenn Apple das neue Gerät vorstellt. Ist es wirklich dann ein Home, also oder fällt der Home-Button dann wirklich weg? Sind wir dann komplett angekommen bei Touchscreen-only Geräten, beziehungsweise bei Screen-only Geräten, ja? Mhm. Komplett durch die komplette, oder komplett durch die ganze iPhone-Familie durch. Oder aber wird er erhalten bleiben? Ich gehe mal nicht davon aus, es wird langsam Zeit, meiner Meinung nach. Aber auch da, wie beim Mini auch, Apple hat die Zahlen, ne?
Ja, klar.
Und ich weiß nicht, inwieweit gerade beim letzten Gerät, ja, oder beim letzten iPhone in dem Design, inwieweit Apple da wirklich dann auch sagt, hier, wir müssen es machen, weil einfach die Nachfrage da ist, oder sie sich sagen, ja, wir müssen jetzt wirklich die komplette Familie umstellen, oder wir wollen jetzt die komplette Familie entsprechend umstellen. Und fuck it ist jetzt, klingt jetzt auch wieder so eigentlich schlecht, ja, in Bezug darauf. Aber dass sie dann wirklich sagen, okay, dann müssen sie sich halt entweder das 10er kaufen oder sein lassen.
Ja. Ja, wir werden sehen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Früher oder später. Entweder nächstes Jahr oder 2024.
Ja, also wenn ich wetten müsste, würde ich auf 2024
momentan. Ja, weil nächstes Jahr wäre auch relativ nah dran, weil das wäre ja erst ein Jahr nach dem Release vom SE. Und die SEs wurden ja immer in einem größeren Abstand abgedatet. Also spricht eigentlich schon mehr für 24 nach meiner Meinung. Weil der Zyklus war ja niemals ein Jahr bei den SE-Geräten. Im Gegenteil, vom ersten SE zum zweiten waren es, glaube ich, fast 4 Jahre. Also. Da hatte man ja nie dran, da hatte man auch gar nicht mehr dran geglaubt, dass überhaupt noch ein weiteres SE kommen wird. Da hatte man das schon abgeschrieben.
Die haben eigentlich eine große Chance vertan mit der Einführung vom letzten SE und dem Wegfall von dem Mini jetzt.
Ja.
Die entweder hätten sie sollen das SE noch mal ein bisschen nach hinten ziehen und hätten dann gesagt, okay, wir machen jetzt kein Update in der aktuellen iPhone-Familie von dem Mini, gehen aber hin zum Beispiel und machen aus dem Mini das SE und bauen das mit der alten Technik einfach weiter. Und ersetzen das SE quasi durch das Mini. Oder das Mini wird das neue SE.
Ja. Oder wie gesagt, dass die ganzen Bedürfnisse von den Mini-Kunden und den SE-Kunden quasi fusionieren in einem Gerät. Ne, dass man beide Gruppen abholt. Ja. Es gibt schon noch einen Kreis von Kunden, die gerne ein Mini haben, aber der ist leider sehr klein. Ne? Also
aber er ist trotzdem da.
Er ist trotzdem da. Und das sind auch teilweise sehr starke Fans, die dem Gerät wirklich nachtrauern, dass es da keinen 14er von gibt, von dem. Aber für Apple war das wahrscheinlich zu unrelevant, verkaufszahlen technisch. Gut, das dazu. Aber die Neuigkeit der Woche, also für mich der Woche und eine sehr gute Neuigkeit, wenn sich das wirklich dann auch final bestätigen wird, weil bis jetzt sehen wir das leider nur in einer Beta-Version, dass die Netzwerkumgebungen in macOS Ventura zurückkommen. Sprich, man hat dann halt die Möglichkeit, vorkonfigurierte Profile schneller und besser zu wechseln. Bisher konnte man das nur mit Umwegen realisieren über das Terminal. Und mittlerweile sieht es so aus, dass in der aktuellen Beta-Version von macOS Ventura das wieder vorhanden ist, also zumindest wieder in der Systemeinstellung per GUI wieder einstellbar ist. Und das ist auch gut so. weil da haben sich verdammt viele Leute drüber aufgeregt und auch mit Recht, weil das einfach ein ganz, ganz wichtiges Feature ist. Und es sieht so aus, als wird es dann in der nächsten, im nächsten macOS Ventura Update wieder zurückkommen. Gott sei Dank. Also es sieht so aus, als ob Apple doch teilweise auf seine Kunden hört.
Oh, meinst du?
Ja, ja. Ich gehe mal davon aus, dass das aufgrund des Kundenfeedbacks zurückgekommen ist. Also ich glaube nicht, dass Apple das jetzt selbst erkannt hat und gesagt hat, oh, da fehlt ja was, sondern dass aus einigen Bereichen doch viel, viel User-Input Apple erreicht hat. Meine Vermutung. Also ich habe mich da nicht gemeldet. Also ich höre da jetzt nicht zu, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich da jetzt eine E-Mail hinschreibe, da pellen die sich ein Ei drauf. Aber wenn das jetzt jeder gedacht hätte, dann hätte es, also von daher hätte ich es vielleicht doch tun müssen. Ne? So. Ja. Naja, egal. Gut, ich glaube, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wir haben noch zwei Dinge auf der Themenliste, die wir noch abarbeiten müssen. Oder sollten. Müssen tun wir gar nichts, außer sterben und aufs Klo, würde ich sagen. Aber wir wollen sie abarbeiten, weil unsere Gewinnspielwochen gehen weiter. Und wir haben auch heute wieder einen, denke ich, sehr interessanten Gewinnspielpreis oder Preise. Heute ist nämlich die Firma Logitech dabei. Ja, und ich weiß, es werden sich jetzt einige Hörer melden und sagen, ja, Mensch, ihr verlost jetzt was von Logitech, das ist ja auch super, aber ich habe mich schon so oft gemeldet, warum berichtet ihr nicht mehr in den Gadget-Reviews über Logitech-Produkte? Das hat viele Hörer dazu bewogen, die Produkte zu kaufen oder sie vielleicht auch nicht zu kaufen oder sich dann vielleicht doch für ein anderes Produkt von Logitech zu entscheiden, weil es gab Zeiten, da wurden wir sehr regelmäßig von Logitech bemustert und das jetzt nur zur Transparenz an unsere Hörer, das liegt jetzt nicht an uns. Wir wurden halt vor zig Jahren in Anführungsstrichen fast schon inflationär bemustert. Und dann ist diese Bemusterungsaktion oder diese Bemusterung komplett ausgeblieben. Ich habe das dann auch teilweise nicht mehr verfolgt, weil ich genug andere Produkte besprechen konnte, die mir gefallen haben. Und jetzt ist es halt so, dass wir sehr gerne was verlosen von Logitech, aber es geht ja jetzt nicht um ein Review, sondern es geht ja um eine Verlosung. Sehr gerne würde ich wieder, wenn sich Logitech dazu bereit erklärt, uns zu bemustern für Gadget-Reviews, natürlich wieder Logitech-Produkte besprechen. Das liegt aber nicht in meiner Hand. Das liegt in der Hand, ich wollte es nicht sagen in der Hand Gottes, sondern in der Hand von Logitech. Und von daher geht es heute nur um eine kleine, so klein ist die Verlosung nicht, um eine ordentliche Verlosung. Und es gibt diesmal wieder zwei Gewinner, weil es zwei verschiedene Produkte sind. Oder besser gesagt, es sind drei verschiedene Produkte, aber das erste Produkt ist ein Set oder der erste Gewinnspielpreis ist ein Set. Und da geht es um ein sehr beliebtes Eingabegerät oder zwei Eingabegeräte von Logitech, nämlich einmal die Logitech MX Key in der Mac-Edition und einmal die Logitech MX Master 3 auch in der Mac-Edition. Und das kann, wie gesagt, ein Hörer gewinnen. Und der nächste Gewinnspielpreis ist die Logitech Lift auch in der Mac-Edition. Die Logitech Lift ist die Maus, wo man seine Hand nicht horizontal auflegt, sondern die Hand quasi vertikal anordnet. Und das soll sehr ergonomisch sein. Ob das halt wirklich so ist, kann ich persönlich nicht sagen, weil ich, wie gesagt, von Logitech nicht mehr bemustert werde zum jetzigen Zeitpunkt. Alles, was ich bisher bei marktbegleitenden Publikationen lesen konnte und hören konnte, hat sich das bewahrheitet, das ergonomische Konzept von Logitech. Und sie ist sehr gut angekommen. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man die Hand einfach so gerade halten kann, als ob man jetzt jemanden die Hand ausstreckt und ihnen die Hand geben möchte und dann quasi auch in einer natürlichen Bewegung die Maus navigieren kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das doch eine gewisse Entspannung ist und dass man so besser und ergonomischer arbeiten kann. Ja. Es kann sich ja dann der Gewinner bei uns mal melden, ob dann wirklich diese positive und natürliche Handhaltung sich für ihn auch abgezeichnet oder als positiv herausgestellt hat. Gut, das wäre ganz nett. So, die Gewinnspielteilnahme ist gleich geblieben wie bei den letzten Malen. Einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de und ihr landet dann im Lostopf und das Zufallslos oder der Zufall generell wird hier entscheiden. Teilnahmeschluss ist das nächste Wochenende, gehen wir mal von aus, und sollte nächste Woche keine Folge erscheinen, verlängert sich natürlich die Teilnahme, ihr werdet es sehen. Ja, das dazu. Wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche Bereitstellung der Gewinnspielpreise bei der Firma Logitech. Tja, Werbung, Ende hätte ich bald gesagt, aber war ja keine Werbung, war Gewinnspiel. Werbung hatten wir ja heute nicht, sondern ein sehr schönes Gewinnspiel. Ja, aber wir haben ein Gadget der Woche und ja, dass ich über diese Produktkategorie noch jemals in meinem Leben sprechen werde, das wundert mich selbst. Weil ich muss zugeben, diese Produkte oder diese Produktkategorie an sich habe ich im stillen Kämmerlein unter Ausschluss der Öffentlichkeit schon öfter getestet. Und ich musste persönlich feststellen, für meinen Use Case oder für meinen Qualitätsanspruch, den ich habe, sind die Produkte einfach bescheiden, um nicht zu sagen, ich glaube, heute muss ich einen Explicit Tag schalten, beschissen. Also ich habe Produkte aus verschiedenen von verschiedenen Marken getestet. Ich möchte jetzt ja keine Marken nennen, aber von günstig bis teuer, von Marken, die mit J am Anfang anfangen, bis Marken, die mit B und mit S am Anfang anfangen. Also da sind alle Preisspannen dabei. Und ich habe gesagt, ich gebe es einfach auf. Und ich hatte durchaus einen Use Case für solche Art von Produkten, weil ich sie einfach auch im täglichen Einsatz oder im fast täglichen Einsatz verwenden könnte, wenn sie dann was taugen würden. Und es geht konkret um Konferenzsysteme. Und Konferenzsysteme sind natürlich ein großes Spektrum. Und da gibt es natürlich viele Teilkomponenten, die zu einem Konferenzsystem dazugehören. Ganz klar. Aber ich brauche im Endeffekt nur eine Komponente aus der ganzen Geschichte, die sogenannten Speakerphones. Und das sind zentrale Spracheinheiten oder ja Spracheinheiten, die einen Lautsprecher beinhalten und die auch Mikrofone beinhalten. Das hat viele Vorteile, wenn man in einem Konferenzraum sitzt. Kann man mit mehreren Teilnehmern daran arbeiten und man hört den Gegenüber zentral über einen Lautsprecher. Das ist aber nicht mein Use Case. Mein Use Case ist bei Telefonkonferenzen, sei es jetzt über Teams, sei es über Zoom, einfach ohne Headset zu arbeiten, einfach ohne das Mikrofon zu arbeiten, was man dann vorm Bildschirm hat. Sondern einfach ganz entspannt natürlich zu sprechen, ohne jetzt so ein Äumel auf dem Kopf zu haben, was bei Videokonferenzen teilweise auch sehr nachteilig aussehen kann. Und wenn diese Videokonferenzen sehr lange dauern, gerade im Sommer, dann hat man ja auch ein kleines Biotop zwischen den Kopfhörerpolster und dem Ohr und es schwitzt und es nervt dann einfach nur. Ich sehe es ja teilweise beim Podcasten, wenn ich hier mit dem Kopfhörer arbeite, längere Zeit, dann schwitzt man darunter und gerade im Sommer und auch im Winter ist es teilweise nicht angenehm über längere Zeit. Und deswegen war ich halt lange Zeit auf der Suche nach einem ordentlichen Speakerphone, wie man so schön sagt. Und die ich bisher getestet habe, von billig bis sehr teuer, die klangen alle wie ein Sackschrauben. Also das war nicht vertretbar. Und dieses Leid, das kannte wohl auch die Firma Iyama. Und Iyama kennen aufmerksame Hörer bisher aus dem Bereich der Displays, auch der Public Displays etc. Also die haben ja ein großes Füllhorn und ein großes Portfolio an Displays. Und viele davon haben wir auch besprochen, sei es aus dem Gaming-Bereich, da hast du, Thomas, ja einiges besprochen, oder sei es auch aus dem Business-Bereich. Und da bin ich ja durchaus begeisterter Iyama-Fan und Iyama-Kunde, gerade weil sie sich im sehr, sehr guten Preissegment bewegen und auch im sehr, sehr guten Qualitätsmanagement bewegen oder im Qualitätsbereich bewegen. Und jetzt haben sie oder jetzt wollen sie ein ganz neues Marktsegment betreten mit Konferenzgeschichten, Konferenzsysteme, sei es auch Kamerasysteme oder sei es auch diese Speakerphone-Geschichten. Und ich sag mal aus der Erfahrung heraus, Ich kenne Yammer schon sehr, sehr lange. Ich habe Yammer schon benutzt und auch in meiner Zeit im Vertrieb haben wir auch Yammer-Monitore noch vertrieben, also CRT, also Röhrenmonitore noch vertrieben. Aus der Erfahrung heraus weiß ich, wenn Yammer einen Markt betritt, dann wissen sie auch, dass sie in diesem Markt, oder sind sich auch sehr sicher, dass sie in diesem Markt Erfolg haben werden. Sonst sind sie sehr konservativ unterwegs, sonst würden sie diesen Markt gar nicht betreten. Also von daher könnte ich davon ausgehen, dass diese Produkte oder zum größten Teil aus diesem großen Produktportfolio auch Erfolg haben werden. Und ich habe mir aus diesem großen Produktportfolio ein spezielles Produkt herausgesucht, was ich auch selbst benötige und wo ich auch einen Einsatzzweck für habe. Und das Ganze nennt sich, jetzt muss ich mal wieder den Tab wechseln, Yammer SPK01L. Und da gibt es zwei Modelle. Es gibt einmal den SPK01L und einmal den SPK01M. M steht für Large und umgekehrt. L steht für Large und M steht für Medium in dem Fall. Und das sind ganz einfache Dinge. 10 Meter Abstand zum Lautsprecher, um sich noch vernünftig verständigen zu können. Und M steht für 6 Meter Abstand. Ich habe das L-Modell mir ausgesucht. Ich brauche keine 10 Meter, aber der Preisunterschied ist nicht so signifikant, dass man jetzt da unbedingt L und M unterscheiden sollte oder sich da. Also auf jeden Fall zu dem L-Modell raten, weil das Ding ist erfrischend günstig. Also für das, was es leistet. Also ich habe da schon, wie gesagt, Produkte getestet, die echt wie ein Sack Schrauben geklungen haben und ums Vierfache teurer gewesen sind. Also von daher ist das ein No-Brainer. Und jetzt fangen wir mal an, über das eigentliche Gerät zu sprechen, nicht nur über Gerätebezeichnungen. Man merkt schon, wenn man es auspackt, eine schwere runde Einheit, ist komplett rund, macht auch Sinn, weil wir haben hier 360-Grad Sprachsystem und natürlich macht da ein rundes Design Sinn oder ergibt Sinn. Wir haben ja 6 Mikrofone verbaut, die mit einer intelligenten Rausch- und Echounterdrückung arbeiten. Und diese Rausch- und Echounterdrückung in dieser Qualität habe ich bisher bei keinen der getesteten Systeme erfahren können. Und deswegen habe ich auch damals gesagt, ich spreche über so einen Scheiß nicht, weil ich das, was ich bisher getestet habe, echt Dreck war. Und das hat mich jetzt positiv überrascht, so dass ich mal wieder oder dass ich das erste Mal über so ein Speakerphone in der Gadget-Ecke spreche. Und ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie machen es sehr gut. So, dass wenn ich eine Telefonkonferenz habe oder auch eine Videokonferenz, eine klare, natürliche Kommunikation stattfinden kann, ohne dass ich darauf achten muss, in ein Mikrofon zu sprechen, ohne dass ich ein Headset aufhaben muss. Natürlich sitze ich nicht 10 Meter davon entfernt, sondern das liegt bei mir vor dem Monitor und der Abstand ist relativ gering. Aber allein für diesen Use Case, den ich habe, lohnt sich nach meiner Meinung, dieses Speakerphone-System anzuschaffen. Und das Zweite ist, die Verbindungsmöglichkeiten sind auch recht groß. Wir haben einfach die Möglichkeit, über Bluetooth das Ganze zu verbinden. Einmal über USB-C und einmal auch über eine Audiokabelverbindung, also über ein AUX-Kabel, das Ganze zu verbinden. Und das Schöne ist, das Ding hat einen eingebauten Akku. Das heißt, ich bin noch nicht darauf angewiesen, dass ich das Ding jetzt über USB-C verbinde und dann diese parasitäre Stromverbindung über den Rechner habe, sondern ich kann das über einen Akku laden und kann es dann frei im Raum positionieren. Das hält 8 Stunden. Das kommt aber immer darauf an, wie die Lautstärke ist etc. Diese 8 Stunden habe ich nicht immer erreicht. Ich bin da so auf 7 Stunden gekommen. Aber selbst das ist schon ausreichend, finde ich. Und wir haben hier einen 2200 mAh Akku verbaut und das ist eigentlich das, was man grundsätzlich über das Gerät wissen muss. Schön ist, wie gesagt, dass sie schon auf USB-C gesetzt haben und mein Use Case wird ja zu 100% mit erfüllt und ich bin überrascht, dass gerade der Newcomer Yammer so eine gute Soundqualität abliefert. Allerdings sage ich mal, müssen sie es auch, wenn sie den Markt jetzt neu betreten, wenn sie da jetzt anfangen, Grütze auf den Markt zu bringen, dann haben sie sich quasi ins eigene Bein geschossen. Also für das, was ich bisher getestet habe oder für dieses eine Produkt, was ich aus dieser Serie getestet habe, ist nach meiner Meinung der Marktstart mehr als gelungen. Und jetzt kommt's, der Preis liegt bei 110 Euro und das ist ein No-Brainer-Preis. Also von daher absolut interessant. Ich hätte mir gewünscht, dass sie zur Start dieser Corona-Geschichte mit dem Produkt an den Markt gekommen wären, weil das wäre das ideale Produkt gewesen. Homeoffice, Telefonkonferenzen, Zoom, wie sie alle heißen, weil ich glaube, das war so die Hochzeit der Homeoffice-Telefonkonferenzen. Aber besser spät als nie, weil das ist für mich, ich würde sagen, in dem Bereich eine Offenbarung gewesen, was die Sprachqualität beanlangt, absolut genial. Ja. So ist es. Das zum Gadget der Woche. Und übrigens, jetzt fernab der Technik, das neue Verpackungsdesign, komplett plastiklos, alles auf Papier-Karton-Basis, sehr wertig, sehr edel. Also da hat IAMA auch absolut ihre Hausaufgaben gemacht. Das hat jetzt mit der Technik nichts zu tun, aber es ist schon schön, wenn man so eine tolle, schön gestaltete, umweltfreundliche Verpackung aufmacht. Also da lernt IAMA von Produkt zu Produkt dazu und sie entwickeln sich stetig weiter. Also da sieht man, dass wirklich in vielen Bereichen Entwicklungsprozesse stattfinden. Ich finde das toll, was da so passiert ist. Aber das liegt daran, dass ich so ein Verpackungsnerd bin, hat jetzt nichts mit der Technik zu tun. Das nur am Rande. Und übrigens, alle benötigten Kabel liegen im Lieferumfang, sind im Lieferumfang enthalten, was bei anderen Speakerphone-Systemen nicht immer der Fall gewesen ist. Also das ist auch noch ein vorbildlicher Aspekt oder ein vorbildlicher Punkt, weil man packt aus und man kann sofort loslegen und muss nicht erst noch ein Kabel suchen oder im schlimmsten Fall noch ein Kabel kaufen und bestellen. Also auch ein Pluspunkt. Ja. Tja, da spricht der IAMA-Fanboy, glaube ich. Gut. Also, wir sind ja recht zügig heute durch die Sendung gegangen, ne? 1:21.
Ich wollte gerade sagen, ja. Weil wir sind liegen gut in der Zeit, ja.
Ja, es kommt mir nur so lange vor.
Ja, wie gesagt, wir haben ja sehr, sehr lange vor der Aufnahme schon.
Ja, ja, und ich glaube auch, es liegt daran, dass im Moment, dass wir so schnell durchgekommen sind, die Berichtssituation oder die Gerüchteküche oder die Neuigkeiten, jedenfalls da, wo wir unser Augenmerk drauf haben, derzeit etwas eingeschlafen ist. Ne? So viel passiert im Moment nicht.
Ja, bei uns, also bei mir gab es ja jetzt auch neue Technik die Woche gerade, aber mein Gott, eine Waschmaschine.
Naja, bei einer Waschmaschine auch musst du, die musst du nicht so, ich sag mal, da musst du nicht so, die musst du nicht so großartig einrichten, ne, wie einen neuen Hauptrechner.
Man könnte über du hast mich ja darauf hingewiesen nochmal, man könnte ja über die App Abhandlung schreiben, ja, beziehungsweise reden, aber ich habe mich da noch gar nicht mit beschäftigt, ja.
Also ich habe das.
Aber wie gesagt, Waschmaschine ist jetzt nicht so spannend.
Ich habe das ganz einfach gemacht. Ich habe eine relativ alte Waschmaschine. Also verhältnismäßig.
Unsere alte haben wir jetzt mit der ersetzt, weil da wurde es nach 30 Jahren langsam Zeit.
Und und um festzustellen, ob die Waschmaschine fertig ist, habe ich da einfach einen intelligenten Zwischenstecker zwischengesetzt. Und wenn dieser Zwischenstecker kein Strom mehr angefordert wird, dann stellt das der Zwischenstecker fest.
Stromverbrauch dann, ja.
Und gibt mir dann eine Nachricht, das Ding ist, da läuft kein Strom mehr. Oder weniger Strom. Und wenn da weniger Strom läuft, dann weiß ich, die Waschmaschine ist fertig.
Nee, da habe ich mir, weil unsere alte hat ja auch nicht gepiept, wenn sie fertig ist. Ja, da hatte ich mir immer die Uhr gestellt.
Ja.
Weil die Laufzeit wird ja angezeigt. Und dann hast du ja, okay, in anderthalb Stunden ist sie fertig. Und dann habe ich mir einfach die Uhr in den Wecker gestellt oder eine Erinnerung dann gemacht. Und dann wusstest du auch Bescheid. Die neue kann ja so viel mehr.
Ja.
Da muss man mal gucken, ja.
Denn man ist teilweise auch mit diesem ganzen Feature-Set überfordert, weil man das nicht.
Ja, wir hatten ja ein klares Anforderungsprofil.
Das ist gut.
Wir wollen halt wieder vom selben Hersteller was, am besten aus der Serie, halt nur ein aktuelles Gerät. Mhm. Die und die Größe, was die Waschtrommel betrifft, was halt Verbrauch, Strom und Wasser betrifft. Ja, da hatten wir halt eigentlich unsere Vorstellungen und das war's, ja. und sie sollte halt nicht weniger können. Deswegen hat man eigentlich gesagt, aus derselben Serie, ja. Mhm. Sie sollte nicht weniger können, was halt so das betroffen hat. Ja, die kann halt jetzt natürlich mehr, ja. Klar, die Entwicklung der Maschinen bleibt ja auch nicht stehen. Aber wie gesagt, diese Gimmicks wie jetzt Steuerung bzw. App-Anbindung und WLAN was ist da noch? Die hat noch so ein paar Spielereien, ja, mein Gott, die sind halt jetzt drin. Aber ob man die jemals benutzen, ja, keine Ahnung.
Ja, und?
Ich weiß es nicht, ja. Aber wir werden es sehen. Sie verbraucht halt, wie gesagt, die Maschine, die sie ersetzt, die war halt jetzt wirklich 30 Jahre alt. Jetzt fing es ja auch an, wieder mit undicht, Umwucht. Und da haben wir auch gesagt, okay, nach 30 Jahren alleine schon, was Strom- und Wasserverbrauch betrifft und Fassungsvermögen, ja. Die aktuelle, also die neue Maschine ist jetzt ein bisschen schmäler. Du kriegst aber jetzt 8 Kilo rein und unsere alte hatten noch 5.
Ja, ja.
Und wie gesagt, ist kompakter von den Ausmaßen her. Von daher, ja, da siehst du alleine schon, ja,
ja,
wie alt die Maschine war. Ich gehe nicht davon aus, dass die Maschine jetzt nochmal 30 Jahre hält. Weil das ist ja auch, ja.
Glaube ich nicht.
Ja, von daher sind wir da schon sehr gut gefahren mit der Maschine. Die hat ja auch schon 3 Umzüge mitgemacht. 2, 3? Ich glaube 3. Wie gesagt, das wird die neue jetzt so alles wahrscheinlich nicht mehr können. Ja, aber mein Gott, wenn du heute.
Ja.
Aber. Wie hat mein verstorbener Schwiegervater immer gesagt, die Qualität heute ist halt eine andere. Ja.
Da hat er teilweise recht. und ich habe ja jetzt eine kleine Anekdote. Ich habe ja jetzt meinen Hauptrechner also fast abgesetzt. Also der ist jetzt quasi kurz davor, dass er getauscht wird. Der neue steht ja schon neben mir und ich habe ihn jetzt in der Woche Stück für Stück eingerichtet. Ich muss dazu sagen, der alte Rechner oder da, wo wir jetzt zum Beispiel den Podcast drüber aufnehmen, das ist der alte Rechner oder der aktuelle, noch aktuelle Rechner, der ist technisch einwandfrei in Ordnung. Und er ist aus dem Jahre 2013 und ist seitdem durchgelaufen, in Anführungsstrichen. Also ich habe ihn täglich benutzt. Ich bin ja derjenige, der den abends immer komplett runterfährt. Und das hatte ich letztens einen Bekannten von mir gesagt, der aber allerdings im Windows-Lager unterwegs ist. Und da habe ich ihm gesagt, also leistungstechnisch bräuchte ich jetzt nicht unbedingt einen neuen Rechner. Er macht noch alles das, was ich möchte. Und er stammt aus dem Jahre 2013. Da sagte er mir, in der Zeit hat er schon 5 Rechner gehabt. Ja, zwei davon sind ihm kaputt gegangen, also Totalschaden. Und die anderen hat er gekauft, weil sie seinen Leistungsanforderungen nicht mehr gerecht wurden. Ja, er spielt aber jetzt auch nicht, komischerweise. Und da frage ich mich, was wird in dieser Zeit, wenn man da keine Spiele drauf macht, seinen Leistungsanforderungen nicht mehr gerecht? Also, keine Ahnung, entweder hat er immer so Low-Price-Systeme gekauft, die dann wirklich immer am unteren Level technisch unterwegs gewesen sind. Oder Windows, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht mehr so extrem tief im Windows-Lager, aber ich kann mir doch nicht vorstellen, wenn man nur Office-Anwendungen macht, dass man da so oft neue Rechner benötigt.
Ja, okay, ich weiß halt nicht, für was er seinen Rechner nutzt, ja.
Bisschen Bildbearbeitung, rudimentär, sage ich jetzt mal, bisschen Tabellenkalkulation und ein bisschen Textverarbeitung, Websurfing und
ja, okay, E-Mail. Mit Bildbearbeitung ist auch schon wieder so ein Ding, weil ja, je nachdem, wenn du wirklich deine Hardware am untersten Limit kaufst.
Ja, das ist gut, das
weiß ich nicht. Und die letzten Jahre, gerade auch was Prozessor, Bildmengen, eventuell dann halt auch die Daten, den Datenanfall einfach betrifft, den du hast in deinem Bild. Und wie gesagt, deine Hardware eh schon am unteren war, auch gerade was RAM eventuell alles betrifft, dann wird es Zeit, wobei die Frage wäre dann, ob es ein Upgrade nicht auch tun würde.
Ja.
Aber klar, wenn der Prozessor allein dann auch schon in die Jahre gekommen ist und man da, wie gesagt, bei der Hardware-Anschaffung eventuell gespart hat, klar, mich würde jetzt wundern bei der Benutzung, ja, warum dann so eine Hardware ein Totalausfall ist.
Ja.
Weil wenn du nicht immer, wenn du die Hardware, klar hat er sie dann auch wahrscheinlich mit ein paar Bildern gepusht, je nachdem, wie gesagt, wie oder wie viel Daten du oder wie groß das Bild ja dann auch ist, wie du das oder was du damit in der Bearbeitung machen willst, ja, war das ja auch dann gerade Alter oder langsame Hardware. Mhm. Aber ein Totalausfall ist schon.
Gut, ich meine, das kann sein, dass es Netzteil oder was geht halt,
ja,
was geht
Netzteil bei so. Netzteil ist kein Totalausfall. Ja,
nee, nee, aber gut.
Ja, okay, wenn das Netzteil im ungünstigsten Fall dafür sorgt, dass halt dein Mainboard und vielleicht auch der Prozessor am Arsch ist oder so, klar.
Ja, ist es dann über ein Rechenexempel, ob es sich noch lohnt, wenn ja, zum Beispiel bei so einem günstigen Rechner das Mainboard kaputt geht, ob es sich überhaupt noch lohnt, das Mainboard zu ersetzen oder den gleichen neuen Rechner zu kaufen. Ne?
Also, das ist halt die Frage, wenn du wirklich am unteren Ende der technischen oder, oder billig, was heißt billig, aber günstig und dann, wie gesagt, nicht jetzt in super teure Hardware oder leistungsfähige Hardware investierst, klar, dann ist die Frage, wenn du dann anfängst hier und musst dann Netzteil, Festplatte, je nachdem, wenn du wirklich noch was Drehendes hast oder so, ja, die ist am Arsch, dein Mainboard ist abgeraucht, hat vielleicht die GPU mitgenommen. Ja. Klar, dann, mein Gott, wenn du mal guckst, was heute ein günstiger Rechner kostet, ja, dann kauf gleich das ganze Ding neu, ja.
Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt ja fast 10 Jahre damit gearbeitet und habe nichts reingesteckt. Ich habe einmal ein Arbeitsspeicher-Upgrade gemacht. Mhm. Ansonsten habe ich da nichts reingesteckt. Mhm. Und wenn man das umrechnet auf den natürlich verhältnismäßig teuren Anschaffungswiderstand, muss man zugeben, aber auf diese 10 Jahre gerechnet.
Ja, ne? Das ist bei mir mit dem Mini ja auch. Wenn ich jetzt heute wirklich noch so intensiv Bildbearbeitung und auch gerade Video machen würde, wäre der Mini auch schon lange ersetzt. Ja. Aber für das Podcasten und das, was ich ansonsten mit dem mache, reicht die Leistung ja auch noch aus. Das Problem ist, die Hardware ist jetzt wirklich in die Jahre gekommen. Die ist ja auch teilweise ein bisschen defekt, ja, die Hardware.
Ja.
Von daher wird alleine da schon, wie gesagt, sind wir ja im Beschaffungsmodus. Ja,
ja, das, bei mir war ja noch der ausschlaggebende Punkt, es wird nicht mehr Ventura unterstützt.
Und genau, OS-Version dann, ja.
Genau, und der ist jetzt quasi Vintage, der Rechner. Obwohl, wie gesagt, da hängt ein Xenon-Prozessor drin, da hängt 64 GB Arbeitsspeicher drin. Performance-technisch ist der vollkommen für meine Dinge okay. Mhm. Und wenn ich jetzt wirklich was gebraucht hätte, dann hätte ich meinen M1 Pro MacBook genommen. Aber dadurch, dass das Upgrade nicht mehr stattfindet auf Ventura, der Bildschirmsupport, also der unterstützt offiziell.
Ja, da hatten wir ja auch privat schon drüber gesprochen.
5K mehr und so weiter.
Wenn der noch unterstützt werden würde, hätte ich wahrscheinlich auch im Gebrauchtbereich mal geguckt, was du da kriegen kannst. Weil ich finde den vom Design her nach wie vor halt wirklich geil. Ja.
Und machen wir uns nichts vor, das war der letzte Mac Pro, der noch bezahlbar war. Also der Champagnerkübel, wir reden ja vom Mac Pro Champagnerkübel, der war noch verhältnismäßig bezahlbar. Was danach gekommen ist, konnte ich mir auch in der Einstiegsversion nicht mehr leisten. Ne? Das ist so. Das war damals ein Schnäppchen, verhältnismäßig für diese 10 Jahre gerechnet.
Ja. Ja?
Also, und ich bin, wie gesagt, noch nach wie vor mit dem Ding zufrieden. Aber der hat den Vintage-Status bei Apple erreicht, leider. Aber gebraucht werden die Dinger noch recht gut gehandelt, habe ich festgestellt.
Ja, wobei alleine schon wegen dem Upgrade, das ist ja bei mir außen vor.
Ja, ja, klar. Ja. Und ich finde den vom Design echt, echt mega. Ja, da hat sich Apple mal was getraut.
Ja. Can't innovate my ass. Ja,
allein dieses Feature, wenn du den dann bewegst, der hat ja muss ja irgendwo einen Bewegungssensor drin haben und dann auf der Rückseite geht dann die Schnittstellenbeleuchtung an, ringsherum. Also allein diese kleinen Gimmicks, Wahnsinn. Ne? Und tolles Gerät. Die hätten das Design recyceln sollen, hätten dort den Mac Studio reinbauen sollen. Das wäre geil gewesen.
Das wäre auch eine Idee gewesen, ja.
Meinetwegen anderes Farbdesign, aber so die Grundform, die war
ja,
schon.
Ja, wobei, dann mach mal aus dem Mac Pro und Mac Studio, ob das jetzt so gut angekommen wäre, was jetzt Namen beziehungsweise Designübernahme betrifft.
Ja, obwohl der Mac Studio, den ich ja jetzt mir gekauft habe, um die Katze mal aus dem Sack zu lassen, der ist designtechnisch zwar okay, aber das ist jetzt auch keine große Designinnovation. Das ist ein aufgeblasener Mac Mini. Ne?
Also genau. Ja, ja.
Mehr ist das nicht. Ja. außer dass er vorne zwei Anschlüsse hat und zweieinhalb Mal so groß ist, also so hoch ist wie ein Mac Mini. Also das ist jetzt keine Innovation designtechnisch. Aber trotzdem gefälliges Design, keine Frage. Und alle sprechen davon, das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ja viele Kollegen gemacht haben, dass die Lüfter angeblich so laut sein sollen. Auch im Standardbetrieb. Hm? Ja, habe ich nicht festgestellt.
Habe ich jetzt auch so nicht mitbekommen, dass sich da jemand beschwert hätte.
Aus einigen Ecken kam, dass der hat halt ein ganz, ganz, ganz leises, auch im Standardbetrieb minimales Lüfterrauschen drin. Weil die Lüftung nicht komplett runterfährt. Die dreht quasi permanent durch. Zwar runtergeregelt, aber sie dreht permanent. Das hört man auch, aber das ist so leise, dass es im normalen Modus nicht wahrnehmbar ist. Und ich habe ihn auch nicht, nachdem ich den mal so richtig belastet habe für meine Verhältnisse, auch nicht dazu gebracht, dass die Lüfter irgendwo hochdrehen. Also ich finde, dieser Kritikpunkt ist ein bisschen übertrieben mit den Lüftern. Und von daher, es kommt natürlich aus dem Umfeld, wenn man von einem M1 kommt, Mac Mini, der lüfterlos ist, wo sich nichts drehen kann, dann ist natürlich der Kritikpunkt angebracht. Aber das ist auch nur ein M1 und kein M1 Max. Ne? Also von daher ist das schon okay, finde ich, was da lüftertechnisch untergebracht ist. Ja, naja, gut. Schauen wir mal, vielleicht in den nächsten Sendungen mehr Erfahrungsberichte über den Mac Studio.
Mhm. Ja, gut. Kannst du machen.
Ist auch nur die Einstiegsvariante, abgesehen vom Arbeitsspeicher, aber den Tick, den kennen ja schon die Hörer, dass ich da immer ein bisschen mehr gerne verbaue. Wäre nicht der Fall gewesen, wenn das Ding aufrüstbar gewesen wäre. Hätte ich gesagt, komm, Einstiegsvariante, Arbeitsspeicher stecke ich nach Bedarf nach, aber das geht ja leider nicht. Gut. Dann haben wir doch noch ein bisschen die Sendung gestreckt, von der Länge her.
Haben wir die anderthalb Stunden doch wieder voll gemacht.
Ja. Im Off-Topic-Thema sind wir stark. Obwohl, war ja nicht Off-Topic, war ja technischerseits. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Und wenn alles gut geht, hören wir beide uns nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.
Bis dann, ciao.
Ciao.